Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 mit dem Treffpunkt. Ich bin in der Apotheke zu Buchs im Kanton Aargau und stehe jetzt hier einfach mal an die Theke an.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was wollen Sie?
Also, mein Problem ist, ich habe immer wieder, vor allem nach Sendungen, relativ heftige Kopfschmerzen.
Tun Sie sich verspannen während dem Arbeiten?
Also, es ist so, dass wir relativ viel am Computer arbeiten und natürlich die Spannung während der Sendung ist immer sehr hoch. Ich habe das Gefühl, es kommt damals so ein bisschen vom Nacken her. Hätten Sie mir da irgendwie etwas, das vielleicht ein bisschen besser nützt, als das, was ich bis jetzt genommen habe?
Ja, wir machen etwas sehr gut für so Verspannungsmuskelschmerzen im Nackenbereich. Ein Schmerzschäl haben wir da, der gut entspannen tut. Das darf ich Ihnen gerade zeigen.
Dann bin ich sehr gespannt, was ich da überkomme. Was schlägt man mir echt vor? Ich und Sie erfahren es in diesem Treffpunkt, wie gesagt, direkt aus der Apotheke von Buchs im Kanton Aargau. I was lost in France, in the fields the birds were singing. I was lost in France, and the day was just beginning. I just stood there in the morning rain. Oder wir alle kennen die Situation, man geht mit dem Rezeptzettel vom Arzt in die Apotheke, sagt, grüezi, ich sollte das haben, streckt her, das Zettel, der Apotheker schaut drauf, sagt, ja, dreht sich um und verschwindet, so im hinteren Teil von seiner Apotheke. Wir wollen heute Ihnen im Treffpunkt bis am 11 Uhr unter anderem zeigen und wollen wissen, was denn dort hinten zum Beispiel alles ist. Oder wie ein selber gemachter Schmerzschäl, den man mir empfohlen hat, da in dieser Apotheke, das Bux, im Kanton Aargau, im Labor entsteht. Dann fragen wir, wie ein Apotheker kontrolliert wird. Und Sie erfahren, warum die allererste Apotheke vor über 1200 Jahren in Bagdad entstanden ist. So, und jetzt wollte ich aber zuerst in den nächsten paar Minuten von Fabian Wosche, den Sie vorher schon kurz gehört haben, er hat die Apotheke vor 8 Jahren als Chef übernommen, wissen, was ihm an seinem Beruf gefällt, wo die Probleme liegen, was er alles zu tun hat, so den ganzen Tag lang. Guten Morgen, Herr Wosche.
Guten Morgen, Herr Scherer.
Herr Wosche, ich habe mir überlegt, der Beruf des Apothekers vereint eigentlich einen Haufen verschiedene Berufe in sich. Handwerker, Wissenschaftler, Manager, Unternehmer, Chef mit fast 20 Angestellten, Kommunikator, ganz wichtig. Wie sehen Sie sich?
Das stimmt, das hat ganz viele Aspekte und das ist auch interessant an diesem Beruf. Wir haben ganz viele Facetten und ich als Chef fand es besonders schön, weil ich selber Schwerpunkte setzen kann. Ich kann sagen, weil ich lieber Herstellungen mache im Labor, bin ich der Kommunikator, der mit den Kunden will, diskutieren und reden. Oder bin ich der Unternehmer, der Zahlen biegen tut. Und da muss ich sagen, der erfolgreich ist, der ist eben der vorne an der Theke steht und kann kommunizieren.
Ist das bei Ihnen so, das Herz lacht dann, wenn Sie mit den Kunden im Kontakt sind?
Ganz sicher, in diesem Beruf muss man eine Eigenschaft haben und das ist, man muss die Leute einfach gerne haben.
Ja, muss man schon noch ein bisschen wissen. Schon ein bisschen einfach, ich habe die Leute auch gerne, aber wegen dem könnte ich noch lange nicht Apotheker sein. Es muss ja schon noch ein bisschen mehr dahinter stecken. Also jetzt von der Motivation oder von der Leidenschaft, mit all diesen Heilpflanzen, mit diesen Wirkstoffen können umzugehen, vielleicht jemanden richtig zu beraten, wenn er auf dem Holzweg ist. Also da braucht es ja schon noch einiges mehr.
Also die ursprüngliche Motivation ist genau, die Naturwissenschaft war ein grosses Interessensgebiet von mir. Wie kann ein kleiner Wirkstoff so einen grossen Mensch in Bedrängnis bringen oder eben auch Gutes bewirken? Das ist ganz faszinierend, spannendes Teil. Und dort war eigentlich der ursprüngliche Motivationsweg, das Studium anzufangen. Nach dem Studium habe ich dann gesehen, dass eigentlich der Kontakt mit den Menschen noch viel, viel interessanter ist, als ich mir das vorher vorstellen konnte. Und dann ist eben, entscheidet man sich als Apotheker, wie als Arzt auch, in welche Richtung tue ich mich spezialisieren. Und ich habe mich jetzt eben für die Offizin spezialisiert, also die Apotheke mit Publikumsverkehr.
Wenn man jetzt da hineinschaut, sind jetzt etwa 4-5 Kunden da, offen haben wir seit 8:30 Uhr?
Nein, seit 8 Uhr.
Also seit 8 Uhr, schon eine halbe Stunde früher. Ist das jetzt viel Publikum, das bis jetzt gekommen ist? Wenig Publikum für einen Montagmorgen?
Das ist normal. Der grosse Run eigentlich in einer Rezepturapotheke, wie wir das sind im Kanton Aargau, ist erst so nach den 9, wenn die ersten Kunden auch beim Arzt ein Kabinett verlassen und zu uns kommen mit dem, was Sie vorher erwähnt haben, das Postizettel, also das Rezept dann haben.
Etwas, was aktuell ist, was die Leute beschäftigt, das ist die Schweinegrippe. Sie ist schon mal gekommen, dann ist sie abgeflacht und jetzt sagt man, sie käme wieder. Wie gut sind Sie vorbereitet, wenn sie dann tatsächlich noch mal so richtig kommt? Und wie häufig werden Sie von den Kunden, die da reinkommen, darauf angesprochen?
Das ist ein bisschen abgeflachtes Interesse im Moment. Das war fast ein bisschen Hysterie gewesen am Anfang, weil man nicht gewusst hat, wie schlimm ist die Schweinegrippe. Heute weiss man, die ist nicht tödlich für einen normalen Menschen, ist einfach eine schwere Grippe. Wir sind vorbereitet, das haben wir auch betriebsintern müssen schauen, dass wir genug Masken haben, genug Desinfektionsmittel und dass alle im Team wissen, wenn Fragen kommen per Telefon oder von den Kunden per Mail oder dann gerade da im Verkaufsladen, dass wir richtig Antwort geben können auf die verschiedenen Fragen, weil das interessiert natürlich, ja, wir haben dann sehr schnell Leute gehabt, die gekommen sind und gesagt, ich brauche ein Tamiflu. Aber es waren gesunde, junge Leute, die man dann erklären musste, dass das einfach, wenn sie sich bereicht, eine normale Grippe ist, wo man ein paar Tage im Bett verbringt, weiter nicht. Also man muss da nicht ein hochpotentes Medikament beschaffen.
Wie ist das, Herr Wosche? Arbeiten Sie mit den Ärzten, die regelmässig Ihre Patienten zu Ihnen schicken, enger zusammen, weder nur gerade das Zettel, das da hin und her transportiert wird? Also sprechen Sie euch jetzt ab, gerade wenn so eine Situation entsteht wie mit der Schweinegrippe, dass ihr vorher zwischen Arzt und Apotheker Informationen hin und her fließen lässt, wie man mit den Leuten umgehen soll, wie man mit dieser Hysterie umgehen soll.
Das ist ganz wichtig. Als Apotheker ist man in der Drehscheibe von vielen Gesundheitsberufen, sei es Spitex, Arzt, aber auch Heimpersonal, Pflegepersonal. Das ist ganz wichtig, dass man die Drehscheibenfunktion wahrnimmt. Ich habe einen Qualitätszirkel mit 10 niedergelassenen Ärzten, Allgemeinärzten, wo wir uns 6-mal im Jahr treffen. Dort schauen wir auch Zahlen an, Verschreibungszahlen. Also ich zeige den Ärzten, wie viel sie der Krankenkasse kostet bei den Medikamenten. Reden wir darüber, ob man das verbessern kann, ob man die Qualität verbessern kann, aber auch natürlich so Sachen wie jetzt so eine Pandemie. Wie können wir dann die Abläufe verbessern? Wenn er eine Schweinegrippe hat, sollte er ja daheim bleiben und im Arzt anrufen. Der Arzt tut mir dann berichten und ich bringe dann das Medikament per Hauslieferdienst via Briefkasten, das ist eine neue Quarantäne, bringen wir das zum Patienten, der krank ist, heim. Weil er sollte dann nicht rumlaufen und rumhusten und die Leute weiter anstecken.
Wie viel Fehlinformation bei Ihren Kunden stellen Sie fest, wenn es um das Thema Schweinegrippe geht?
Fehlinformation nicht gerade, aber so ein bisschen Halbwahrheiten. Oder man hat gehört das und man hört nicht genau zu. Und der Erklärungsbedarf ist schon gross. Doch. Und darum haben wir auch ein Merkblatt gemacht, das wir bei den Kunden dann noch abgeben können, dass sie weiterlesen können, was man nicht gerade besprochen hat.
Wenn man die Zukunft vorschaut und Ihren Beruf anschaut, Herr Wosche, könnte man vielleicht sagen oder auf die Idee kommen, es ist eine aussterbende Berufsgattung, es gibt die Online-Apotheke oder es gibt ja immer wieder Diskussionen, sollen die Ärzte nicht direkt Medikamente, die sie ja verschreiben, die wichtigen, den Patienten gerade abgeben und so gesehen braucht sie es in ein paar Jahren nicht mehr.
Das ist eine sehr gute Frage, weil eben, Sie sagen es gerade, verschiedene Ärzte versuchen auch Apotheker zu sein. Und im Gegenzug versuchen jetzt auch Apotheken, gerade im Kanton Zürich, auch Ärzte zu sein. Und ich glaube, das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist wirklich, dass man nebeneinander gut existiert. Wir Apotheken sind im voll liberalisierten Markt. Sie können entscheiden, welche Apotheke sie wollen, wo und wann sie wollen gehen. Sie können auch über das Internet bestellen. Sie können eine Versandhandelsapotheke beiziehen. Da sind sie frei. Also wir haben einen liberalen Markt wie nie in Europa. Und ich denke, der Grossteil der Apotheker ist heute gerüstet, um da können überleben. Und das Gesundheitszentrum, das immer mehr in Wort in Mode kommt, das ist, wenn es eine Apotheke, ein Arzt, eine Drogerie und vielleicht noch jemand anderes, eine Therapeutin hat, das kommt immer mehr. Ja.
Kundenkontakt ist Ihnen wichtig, haben Sie gesagt, das Naturwissenschaftliche interessiert Sie. Jetzt haben wir einen dritten Aspekt, der ganz wichtig ist, Sie haben es jetzt selber angesprochen, das ist die Wirtschaftlichkeit. Sie sind im freien Markt drin, Sie sind Unternehmen, Sie müssen können rendieren. Woher haben Sie sich das Know-how geholt?
Das ist in dieser Spezialisierung, die man macht, 2 Jahre berufsbegleitend, hat es dort Aspekte drin. Wichtig ist aber auch der Austausch mit Kollegen, das ist ganz, ganz wichtig. Und darum bin ich in einer Gruppierung drin. Wir sind in der Top-Farm-Apotheke, das sind alles unabhängige Apotheken, die sich dort zusammengeschlossen haben. Und dort reden wir sehr viel über solche Sachen reden. Informationsfluss und Know-how-Austausch, das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst bin ich einfach allein mit meinem Geschäft. Das ist wie ein Arzt, der ist auch allein im Geschäft und der braucht eben auch den Austausch mit Kollegen und das machen wir Apotheker auch.
Was wir nachher miteinander machen, ich darf in Ihr Labor schauen, wie dort eigene Arznei hergestellt wird. Medikamente, vor allem unter anderem, glaube ich, ein Schmerzschäl, das Sie mir eigentlich wegen meiner Nackenbeschwerden, wegen meinem Kopfweh verschreiben werden. Also, das machen wir als nächstes hier im Treffpunkt live aus der Apotheke von Buchs. We'll be right back. Daheim haben sie einen Mörser in der Küche, um entweder Nüsse zu verstampfen oder ein Kräutchen klein zu machen. Pesto kann man also gut machen. Auch hier im Labor von der Apotheke zu Buchs im Kanton Aargau, wo wir beim Fabian Wosche sind, hat es sättige Mörser und so Mörserschalen. Aber natürlich, Herr Wosche, das ist praktisch nicht mehr im Gebrauch, nehme ich mal an.
Ein bisschen schon, aber wir haben heute modernere Geräte, die gleichförmig mischen, besser mischen. Und vor allem kann ich dann zuschauen und muss nicht mehr selber schwitzen. Das ist immer schön. Wichtig ist die Qualität, dass die eben immer gleich ist. Und darum müssen wir eben so Geräte haben, die das uns garantieren.
Das sagt mit der Energie von dem, was macht, geht auch in Stoff hin. Ist das bei Ihnen nicht so?
Wir haben so Sachen, genau, die im feinstofflichen Bereich sind. Ich bin jetzt eher nicht für das zuständig. Da haben wir unsere Drogisten, die da Power in die Feinstofflichkeit hineinbringen. Ich bin eher der Naturwissenschaftler. Da muss es schon ein bisschen fegen, ja.
Also für Sie, ich erkläre schnell, wir stehen hier von einem Kasten. Eine Seite ist offen, dass man von vorne herkommt, zwei Seitenwände hinten, Rückwand. Und da steht ein Waage steht drin. Und auf der anderen Seite ein Gerät, das wie eine Waage aussieht. Und auf dem Gerät drauf haben wir ein Becherglas. Das sind die, die man vom Chemieunterricht noch kennt. Das ist aber ein Riesenglas, haben 5 Liter Platz. Und unten dreht sich so ein, ich weiß nicht, was das ist. Sie müssen es erklären.
Das ist ein Magnetfisch, nennen wir das, weil das ist ein Magnetdraht ist. So dass es eigentlich mischen tut, ohne dass ich reinlängen muss.
Gut. Und was für eine Substanz, was für eine Flüssigkeit wird jetzt da reingedreht?
Da sehen Sie, das ist eine schöne, transparente Flüssigkeit. Das ist aber wirklich eigentlich das Geheimnis vom Ganzen. Das ist die Grundlage. Eine Grundlage in der Kosmetik, die eigentlich nur aus Grundlage besteht, da haben Sie etwa 50 verschiedene Bestandteile. Wir in der Apotheke versuchen, so wenig wie möglich, wegen dem Allergiepotenzial. Und da hat es jetzt 5 verschiedene Substanzen und es sieht aber aus wie eins.
Und aus dem gibt es dann den Schmerzschell, den Sie mir wollen, ich sage jetzt nicht antreiben, den Sie mir wollen anbieten, gegen mein Kopfweh. Eine Substanz von diesen 5, die Sie da drin haben, können Sie nennen?
Ja, Alkohol ist drin, Glycerin ist drin und nachher fängt das Geheimnis an.
Gut, und hinter das Geheimnis kommen wir heute offenbar nicht. Jetzt steht es aber so, dass noch ein kristallisiertes, ja, sind so, sehen aus wie so Kristallstäbli, etwa 3-4 cm lang, etwa vielleicht 2 mm dick. Und wenn ich schmecke, dann sage ich einfach, meine Zahnpasta schmeckt so. Was hat es da drin?
Nicht ganz sicher, wenn Sie kennen da die Nasenschmöckstift. Wie macht so einen, nach dem schmeckt. Das ist Menthol, Pausmenthol.
Und das ist bei normaler Zimmertemperatur kristallisiert?
Genau, verdampft aber, geht wirklich gerade auch in Gasphasen über, darum schmecken sie es so schön.
So. Und wie wichtig ist jetzt das Menthol für den Schmerzschell, der nachher soll entstehen?
Wir haben da innen 2 sogenannte Wirkstoffe, Hauptwirkstoffe. Das eine ist der Menthol. Da habe ich eine Konzentration etwa von 10%, das ist sehr viel. Aber Menthol tut so ein bisschen die Nervenendungen reizen, die Nozizeptoren, und durch das ein bisschen die Selbstheilung aktivieren. Also das ist eine ganz geniale Sache. Mit dem Menthol kommt man immer mehr, weil das wirklich so neuropathisch ist, also Nervenschmerzen, Nervenüberleitungen, aber eben auch Verspannungen kann lösen.
Gibt es da auch irgendwelche Duschgels, was das drin hat, wo man so sagt, Refreshing?
Genau, also das kommt immer mehr Mentholzusätze in verschiedensten Sachen, nicht nur in der Zahnpasta, genau.
Was passiert jetzt, wenn Sie die Mentholkristall da in die Flüssigkeit, die sich dreht, hineinschütten?
Ja, versuchen wir es gerade. Also ich tue jetzt die da rein. Sie hören da, wie das so ein bisschen wie, nach Weihnachten tönt und Rösli-Spiele.
Das ganze Glas ist jetzt in, wie viel haben Sie reingeleert?
Das ist etwa 350 Gramm. Und jetzt hören Sie, das kreiset so richtig.
Ich hebe es mal schnell rein. Also die Flüssigkeit dreht sich mit dem Drehstein und die Kristalle, die werden jetzt vermischt. Lösen sich die auf in dieser Flüssigkeit?
Die lösen sich nach und nach auf. Das dauert ein bisschen Zeit und Sie merken auch, es wird ein bisschen kühl. Also das braucht Energie, der Auflösevorgang. Und jetzt könnte man ein bisschen heizen, das mache ich aber nicht, weil sonst natürlich der Alkohol und auch das Menthol sich verflüchtigen tun. Dann hätten wir hier im Labor eine gute Schmöckparty, aber nicht das, was wir wollen.
Was kommt noch dazu? Ich sehe, hinten hat es ein Gefäß noch und es ist immer schön alles mit Aluminium abdeckt. Jetzt nehmen Sie zuerst aber noch ein kleines Töpfchen für, ist auch wieder ein Becherglas, das vielleicht einen halben Deziliter von einer dunklen Flüssigkeit hat. Ist das auch wieder ein Geheimnis?
Nein, das ist auch ein Wirkstoff, den muss ich auch draufschreiben. Das ist ja auch ein Medikament, da muss man alles ausweisen. Das ist jetzt der Geienpfeffer-Extrakt.
Darf ich mal schmecken dran? Oder?
Besser nicht. Geienpfeffer-Extrakt in dieser Form, wie er da vorliegt, ist also wirklich, das ist, die High-Food ist gerade heilig dagegen. Da muss man sehr aufpassen mit der Schleimhäute. Ja.
Gut, dann kommt das jetzt in dem Moment rein, in die Flüssigkeit. Die war bis jetzt hell, durchsichtig. Wenn Sie jetzt das reinleeren, wird es so ein bisschen brünlich. Und die Flüssigkeit selber geht gegen ein Gel rein.
Bernstein,
Entschuldigung. Sehr schön sieht das aus, wunderbar. Und die Menge, die Sie jetzt hier abgemessen haben, ist das eine Erfahrung? Oder ist das etwas, was Sie wissenschaftlich ausgetüftelt haben, aufgrund von Tabellen, Zusammensetzungen?
Ja, ja, das sind natürlich wissenschaftliche Sachen. Bevor man so eine Spezialität macht, muss man Bücher konsultieren. Ich muss ja wirklich eine Wirkung haben. Ich kann da nicht zwei Tröpfchen, wie Sie es vorher angesprochen haben, die Feinstofflichkeit, das bringt nichts. Also ich muss schauen, dass ich Wirkstoffkonzentration anbringe, die auch eine Wirkung macht.
Das heisst, Sie können nicht wie ein Koch einfach Ihre Ingredienzen um sich herum haben. Das heisst, bei Ihnen wäre es dann Wirkstoff zum Beispiel und sagen, jetzt probiere ich mal etwas und mixe etwas zusammen. Das geht nicht.
In der ganz frühen Startphase kann man das gut mal probieren. Aber nachher muss man sich sicher wieder in der Literatur einlesen. Wichtig ist, dass man ein bisschen variieren kann. Man kann ja Wirkstoff kombinieren, um eine gemeinsame Wirkung zu haben. Und dort kann man experimentieren. Kann man zum Beispiel von dem Wirkstoff weniger nehmen, aber dafür mehrere. Das ist durchaus möglich und das ist das Experimentelle, wie der Koch hat. Und das ist auch das Kreative an diesem Beruf, so etwas herzustellen und das macht viel Spass.
Ich habe vorher auf dem Weg zum Labor dahinter auf einem Gestell, ich weiss nicht, wie viele Tinkturenfläschchen gesehen mit Wirkstoff drin, sind eigentlich alle Wirkstoffe, die es gibt, schon entdeckt, bekannt?
Das wäre wunderschön, wenn das so wäre, aber nein, das nicht. Also da hat wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen sind unentdeckt. Und das macht es schon spannend, vor allem für die pharmazeutische Industrie. Die gehen ja in den Urwald suchen. Aber vielleicht sogar da in ihren Socken hat es vielleicht einen Wirkstoff, der ihren Körper ausscheidet, den man noch nicht entdeckt hat. Also das ist ganz spannend, ja.
Jetzt, wenn Sie selber etwas entwickelt haben, wie jetzt das Schmerzgel, das jetzt da entsteht, Bernsteinfarbe sich immer noch dreht und man sieht jetzt die einzelnen Kristallstäbli schon fast nicht mehr, die lösen sich auf. Wer kontrolliert das nachher? Gut, Sie sind selber Wissenschaftler, haben das studiert, aber ich nehme an, so ein Medikament muss abgenommen werden.
Es gibt die eine Kontrolle, die man gerade nach der Herstellung machen muss. Die mache ich und unterschreibe das auch mit meiner Unterschrift und das bezeuge und bin dann auch, wenn es etwas falsch geht, bin ich dann verantwortlich. Medikamente müssen zugelassen werden, das meinen Sie sicher auch. Hausspezialitäten wie das, die sind kantonal, werden kantonal kontrolliert und zugelassen und das ist jetzt bei uns Gesundheitsbehörde im Kanton Aargau. Das muss ich melden und dann dürfen die das bewilligen, abnehmen und zulassen.
Das heisst, es kommt jemand vorbei oder müssen Sie eine Substanzprobe schicken? Und, jetzt hört man es, jetzt ist der Stein, der Magnetstein, gerade
am Gumpen.
Am Gumpen, ja, genau. Warum hat er das gemacht?
wenn er ein bisschen schnell ist und noch mit ankommt, dann verliert er seinen Halt. Das ist so wie mit dem Auto, wenn sie schnell unterwegs sind. Oder? Und das hat jetzt der gemacht, haben wir schnell das Tempo weggenommen und jetzt ist er wieder ruhig. Ja.
Müssen Sie so wie jetzt auch immer daneben zustehen? Bei so einem Prozess?
Ganz klar, weil da habe ich Sachen drin, die nicht so ungefährlich sind, der Kei im Pfefferextrakt. Da muss ich schauen, dass ich daneben bin. Ja.
Jetzt hat es hinten nochmal ein Töpfchen mit einem Aludeckel drauf, mit einem weißen Pulver drin. Darf ich da jetzt auch nicht schmecken dran?
Da dürfen Sie schmecken, das ist die sogenannte Schälgrundlage, das ist so ein bisschen wie Kaugummi.
Stinkt ein bisschen aber.
Ja, genau. Und das tut man dann nachher da rein und Sie sehen, dort ist ein Stabmixer. Dann muss ich das suspendieren, den Kaugummi sozusagen.
Suspendieren, was heisst das?
Ganz fein auflösen, also die Teile lösen sich nicht, lösen, sondern das bleibt Pulver da drin. Und dann tue ich das neutralisieren und dann wird ein schöner, durchsichtiger Schäl. Das ist ein sehr interessanter Vorgang, bleibt uns Zeit nicht gerade. Aber das machen wir nachher, weil dann muss man dann auch Schutzbrillen anlegen. Sie können sich vorstellen, wenn ich da den Geienpfefferextrakt mit dem Stabmixer mache, wenn da ein Spritzchen rauskommt ins Auge, das ist nicht gut.
Also super arbeiten, ganz eine wichtige Sache. Nicht nur wegen Medikamenten, sondern wegen sich selber, dass man sich eben entsprechend schützt. Danke vielmals, Fabian Wurscher, für die kleine Demonstration. Jetzt möchte ich unsere Hörer und Hörerinnen daheim aktivieren, weil aus Überlieferung gibt es einen Haufen Hausmittel, die man selber macht. Nicht jetzt so hochtechnologisiert, wie sie es da auch noch machen, aber sondern vielleicht eben mit dem Mörser, vielleicht mit dem Wissen um Heilpflanzen und Kräuter. Und uns nimmt Wunder, wer das noch macht heutzutage oder wer so etwas kennt oder erlebt hat in seiner Kindheit und wenn jemand das selber macht, wie er das tatsächlich macht, vielleicht ein Hautschäl oder eine Hautsalbe oder ein Wickel oder selber gemachte Zahnpasta oder Badezusätze, x etwas. Also, das würde uns interessieren. Sie können uns jetzt anrufen auf die Nummer 0848 440 222. 0848 440 222. Der Herr Wosche und ich hören uns das gerne an und geben dann vielleicht den einen oder anderen Tipp dazu. Das in ein paar Minuten.
Quitte à tout prendre, donner mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire, quitte à tout prendre, n'oubliez pas, le shit planqué sous l'étagère, tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à la Bébière, je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser. De penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. je deviens vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser.
There's something about distance that gets to us all. Dark clouds above me, little people below. I'll walk with a purpose, there's some place to go. It's my place to paint my own selfish scene. On this cold, lonely canvas, it's just the weather and me. There's an alien moon that hangs between darkness and light. Latitude between me and you. You're a straight line of distance, a cold stretch of black across blue. Reading, give us your sound. Window frames capture moments in time, but latitude captures the heart and mind. And latitude, fold back the morning and bring on the night. There's an alien moon that hangs between darkness. Between me and you, you're a straight line of distance, a cold stretch of black across blue.
Ich habe gerade letztens einen selber gemachten Badezusatz ins Wasser geleert in der Badwanne und mir so im grünen Wasser rein vorgestellt, wie jetzt all die Essenzen und vielleicht ätherische Öl, so sagt man es, ätherische Öl, dass die mir gut tun, weil es doch meine Tochter extra für mich gemacht hat an der Weihnacht. Und ich bin sicher, dass es noch einen Haufen andere Leute gibt, die das eben machen, selber hergestellt, ob das Kräuterwickel sind oder Sirup oder irgendetwas anderes. Wir haben jetzt bei uns die Astrid Fehr von Niederneuferen. Guten Morgen, Frau Fehr.
Guten Morgen, Herr Fehr.
Und bei Ihnen weiss ich, dass es Wickel sind, die Sie machen?
Nein, das ist, wir haben früher, als ich noch ein Kind war, haben wir, wenn wir irgendeine Verstauchung hatten, haben wir mit den Wallwurzen, die hat man ausgraben. Wir haben viel gehabt bei uns im Hof. So am Waldrand noch. Und dann hat man die verquetscht. Mhm. und hat auf ein Tüchli getan und Umschläge gemacht damit. Und heute, sie... heute bin ich natürlich glücklich, dass das Wallwurz Schäl gibt und die Quittasalbe. Das ist ja das... die Beinwellwurz drin.
Das heisst, Sie machen das selber nicht mehr, die Wallwurzwickel?
Nein. Eben, weil man jetzt da in der Taube haben kann.
Das ist ein bisschen einfacher. Ja. Wissen Sie, Frau Fehr, was es denn da für einen Wirkstoff drin hat, warum Wallwurz wirkt?
Das kann ich nicht sagen, nein.
Würden Sie es wundern?
Ja, schon.
Dann fragen wir doch den Herrn Wosche, der weiss es nämlich, unseren Apotheker. Herr Wosche, eben, Wallwurz, was hat es da für einen Wirkstoff drin?
Das ist ein Wurzler, das ist ein Kraut und dort kann man eben nicht einfach sagen, das ist der und der Wirkstoff. Sonst ist es Wirkstoff gemischt, was es ausmacht. Und Wallwurz, das ist ein uraltes Heilmittel, das man kennt und das ist eigentlich Erfahrungsmedizin. Und diese Schätze, die werden jetzt wieder geborgen, die sind anfangs von der chemischen Industrie aufgekommen, ist eigentlich verschollen. Und eben so Erfahrungsmedizin tut man wieder aufmachen. Ein Wickel, das ist etwas wahnsinnig effektiv und Gutes, aber die Hörerin hat es gerade gesagt, da muss man Arbeit rein tun, viel Arbeit, dann muss man das wickeln. Es gibt eine Sauerei, ist aber sehr effektiv. Es gibt ganze Wickel, eine Neuheit eigentlich um die Wickel herum, dass man die wieder macht, vor allem bei Kleinkindern. Und das ist sehr zu unterstützen.
Frau Fehr, Sie haben alles richtig gemacht.
Jawohl.
Und danke herzlich, dass Sie uns angerufen haben.
Ja, gerne schön.
Schönen Tag.
Danke gleichfalls.
Wiederhören. Jetzt bin ich gespannt, was Franziska Schuler uns erzählt. Guten Morgen, Frau Schuler.
Guten Morgen.
Was machen Sie selber, wo einem gut tut oder wo man als Hausmittel, fast als Medikament bezeichnen könnte?
Also ich mache etwas, was eigentlich viel machen. Einmal mindestens sehr Gemüter, die ich kenne. Und das ist ein Böllensirup, also ein Hustensirup, wenn Kinder oder auch ich Husten haben. Ja.
Und was hat es dort drin für einen Wirkstoff?
Also es ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt einfach die Böllen, die dann schnetzeln. Und tut der mit Candiszucker lagerweise in ein Konfiglas und das verschrauben und wartet, bis es Sirup gibt.
Zwiebeln und Candiszucker, ja. Habe ich das richtig verstanden?
Genau,
das
ja.
Ist ja eine grauenhafte Kombination.
Das ist mega fein. Also,
nein, das glaube ich, nein, das glaub ich Ihnen jetzt nicht.
So gern. Und sie haben nicht gerne Böllen und speuzert immer, wenn es Böllen drin hat, aber das haben sie mega gern. Weil das ist ganz, ganz süß. Und der Böllengeschmack ist nicht intensiv mehr durch das irgendwie, ich weiß auch nicht. Mhm. Ja, also die Stürmedaille geht es dürfen.
Von wem haben Sie das Rezept für den Hustensirup?
Das habe ich von einer Homöopathin bekommen. Als ich in Behandlung war mit meinem Kind, hat sie einfach gesagt, sie haben immer so Schleim angesetzt, sehr stark. Und sie hat gesagt, das sei einfach das Lösen. Und man sollte den Husten nicht unterdrücken, sondern man sollte den ja rauslassen quasi. Und einfach auf die Nacht, wenn sie geplagt sind, dass sie einfach zur Beruhigung eigentlich das einnehmen, ja.
Wenn wir schnell den Herrn Wurst in der Apotheke fragen, was es denn da für Wirkstoff drin hat in den Zwiebeln und in dem Candiszucker, was ist es, was Sie Ihnen tun? Wollen wir schnell fragen?
Ja, gerne, ja.
Gut, Herr Wurst, was sagen Sie?
Ja, Zwiebeln hat natürlich ganz potente Wirkstoffe drin, die fast wie natürliche Antibiotika wirken. Das sind die Senföl, die Sie auch merken, die stechen Ihnen in die Nase und lassen Sie brühlen, wenn Sie am Kochen sind und die schneiden. Wenn Sie jetzt das natürlich mit Candiszucker anmachen, dann nehmen Sie ein bisschen die Schärfe, aber trotzdem, die Substanzen haben Sie gleich noch drin. Und das ist eben auch ein Substanzgemisch, wo fast so ein bisschen antibiotikaartig, wenn wir mal sagen, wirkt. Und zusätzlich der Zucker, der Candiszucker, der beruhigt natürlich Reiz in dem Bereich der Speiseöle. Das ist auch gut. Und er wirkt schlaffördernd auf die Nacht. Ein bisschen Zucker, das wissen Sie alle, das Bettmümpfchen kennen Sie, ein bisschen Zucker auf die Nacht tut den Schlaf fördern. Also es ist eine lustige Mischung, die da gemacht wird, aber ich denke, die wirkt ja.
Mhm. Jetzt nimmt es mich noch Wunder, ist es dann bei den Kindern, Sie haben gesagt, sie essen es gern, oder sie schlucken es gern, sie
machen
es gern,
ja.
Jetzt würde mich die Wirksamkeit schon auch noch wundern, weil ich meine, da gibt es gerade in dem Bereich von der Hustensirup, gibt es aus der chemischen Pharmaindustrie, gibt es da, weiss ich wie viele Produkte, wo ich mir jetzt einfach rein von der Machart vorstelle, dass die dreimal effektiver sind. Was machen Sie für Erfahrungen?
Also ich bin einfach gegen die chemischen Kühlen, wenn es nicht muss sein, und darum probiere ich es mit dem und bis jetzt haben wir es immer angebrungen. Also ich tue das schon auch noch anders unterstützen. Also mit Böllensäckchen nebenzusuchen, wenn sie keine Luft haben. Oder mit Thymiandämpfen, wenn es ganz schlimm ist, dass man es hier inhaliert. Aber bis jetzt habe ich es also voll so lange immer so angebrungen. Und ich finde es einfach gut, ja. Ja.
Macht es richtig, Herr Wosche?
Sie tut natürlich auch die Selbstheilungskräfte vom eigenen Körper aktivieren. das macht sie eigentlich gut und richtig, weil einen Husten soll man wirklich passieren lassen, wenn er gerade da wie jetzt am Mikrofon ist oder muss eine Oper singen, dann soll man den produzieren lassen und erst dann eigentlich abwürgen, wenn es nicht mehr geht, wenn man zum Beispiel Schmerzen bekommt im Kehlkopf etc. Also ich tue das eigentlich gut machen. Mit den Böhlenwickeln nebenan, so, das schmeckt natürlich recht. Wenn die Kinder ins Alter kommen, werden sie wahrscheinlich dann eher etwas Schmöckiges haben oder, und nicht mehr so etwas, was recht giftig daherkommt.
Also es ist sicher nichts Falsches, sondern es ist sogar richtig gut, was sie das, dass sie das anwenden. Herr Wosch, jetzt nimmt sie aber schon noch Wunder. Die Pharmaindustrie hat andere Wirkstoffe, kann anders dahinter so einen selber gemachten Hustensirup im Vergleich zu einem, den man auf Rezept überkommt vom Arzt. Vom Wirkungsgrad her, wenn man die beiden vergleicht, was sagen Sie da dazu?
Also muss da genau sein. Es gibt die meisten Hustensirups sind nicht rezeptpflichtig, die können Sie in Drogerien, Apotheken natürlich kaufen. Sind je nach Hustentyp sehr verschieden und auch dort können Sie komplementärmedizinische, natürliche oder eben mit chemischen Wirkstoffen haben. Und das ist ein bisschen, was der Kunde will und wie der Husten aussieht, verschieden. Aber sicher, da gibt es sehr potente Sachen, die gerade ja, oder besser wirken natürlich. Aber wie gesagt, die Idee, den Husten zuerst wirken lassen und die Selbstheilungskräfte aktivieren, ist keine schlechte Idee.
Frau Schuller, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie angerufen haben.
Gerne gesehen.
Und wünsche Ihnen alles Gute für den nächsten Husten.
Ja, mach mir nicht auf Vorrat.
Ja, genau. Also,
danke,
schönen Tag.
Schönen Tag, ade.
Ade. So, Sie alle, die jetzt zugelassen haben, kennen und wissen, dass es eine Stadt gibt, die Bagdad heisst, im Orientistil. Wir verbinden damit vielleicht ja, orientalische Fantasien, haben Gerüche, haben Hitze, haben vielleicht Kamel im Kopf, eine Wüste. Aber ich bin sicher, dass praktisch niemand bei Bagdad an die Apotheke denkt. Wir sagen Ihnen, was Bagdad mit der Apotheke tatsächlich zu tun hat. Als nächstes im Treffpunkt in etwa 3,5 Minuten.
Of the road, it's the rest of a stump, it's a little alone, it's a sliver of glass, it is life, it's the sun, it is night, it is death, it's a trap, it's a gun, the oak when it blooms, a fox in the brush, the night in the wood, the song of a thrush, the wood of the wind, a cliff, a fall, a scratch, a lump, it is nothing at all, it's the wind blowing free, it's the end of the slope. The range of a bow, the bed of the well, the end of the line, the dismay in the face, it's a loss, it's a find, a spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tail, a truckload of bricks, in the soft morning light, the sound of a shot, in the dead of the night, a mile, a must, a thrust, a bump, it's a thrill, it's a of the water.
Paracelsus. Paracelsus, das ist doch noch so ein Name, den man im Kopf hat, wenn es irgendwie um Medizin und um Geschichte und Historie geht. Oder man weiss vielleicht noch, dass früher in den Klöstern die Mönche so mit Kräutern und Essenzen geschaffen haben und so vielleicht erste medizinische Grundlagen gelegt haben. Aber Bagdad, das ist im Zusammenhang mit Medikament und der Apotheke fast niemandem ein Begriff, ausser Martin Kluge, der Name sagt schon, er weiss einen Haufen. Guten Morgen, Herr Kluge.
Guten Morgen.
Der Kluge ist Historiker am Pharmaziehistorischen Museum von der Universität Basel, ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum. Jetzt einfach gerade, warum ist in Bagdad die erste Apotheke entstanden?
In der Antike, also römischer und griechischer Antike, war das immer zusammen Ärzte und Apotheker. Das war einfach derjenige, der Medikamente macht. Dann ist das alles mal zusammengebrochen, lebt in der arabischen Tradition weiter, also in Ostrom. Und um 800 hat sich der Arzneischatz dermaßen erweitert. Und vor allem hat man persische Ärzte nach Bagdad geholt. Und das war eine Polypharmazie. Also man hatte sehr viele Medikamente verwendet, sehr viele Zutaten. Und das wurde dann so komplex, dass das gar nicht mehr ein Mensch alles machen konnte. Und hat man gesagt, wir machen eine Arbeitsteilung. Der eine bereitet die Medikamente aus all den vielen Zutaten, über 100 Zutaten, zusammen, während der andere sich um die Krankheiten kümmert.
Wie ist denn nachher das Wissen zu uns auf Europa gekommen? Wir sind jetzt in Bagdad, im Orient, von den Römern ursprünglich, dort hergekommen, gesammelt worden, gebündelt worden. Wie ist das auf Europa gekommen nachher?
Bei uns sah das im Mittelalter ganz anders aus. Um 800 hatten wir den ersten Hinweis einer Klosterapotheke. Das heißt, da war Pharmazie immer mit den Klöstern verbunden. Aber dann in der Zeit der Kreuzzüge hat man sich mit dem Orient auseinandergesetzt und all dem Wissen der Naturwissenschaften, die dort noch bekannt waren, hat das nach Europa geholt, zu den Universitäten. Und dann fing man auch an, in den Städten die ersten Apotheken bei uns zu machen.
Sie haben es selber erwähnt, in der Stadt hat man die ersten Apotheken gemacht. So haben eigentlich bis zum 19. Jahrhundert fast nur Leute aus der Oberschicht Zugang gehabt. Was haben denn die gemacht, die sich das nicht haben können leisten? Wie haben die ihre Bobo und ihre Kranken, die ja handfest waren, gepflegt und kuriert?
Es gab natürlich immer Menschen, die sich auskannten mit Heilmethoden. Meistens die Großmutter oder Heiler auf dem Land. Aber es ist schon so, dass erst im 19. Jahrhundert auch auf dem Land Apotheken vorhanden waren und Ärzte, und man immer in die Stadt gehen musste. Das andere ist dann die sogenannte Volksmedizin. Also dass sich selber verärzten, sich selber Medikamente machen, wie wir es vorhin auch gehört haben bei den Zuhörern.
Gut, da steckt ja Wissen dahinter. Jetzt weiss man aber auch, dass es einen Haufen Quacksalber und einen Haufen, wie sagt man dem, Scharlatanen gegeben hat in diesem Bereich. Das sind ja dann Leute gewesen, die das nicht vorhandene Wissen oder das Bedürfnis nach eben Wirkstoff und Medikament ausgenutzt haben.
Ja, der Drehpunkt war immer der Markt. Wenn sie krank waren und Medikamente brauchten, gingen sie auf den Markt. Und da tummelten sich jede Menge von Scharlatanen, aber auch solchen, die wirklich Kräutererfahrung hatten, solche Kräuterhändler. Und das war teilweise sehr schwierig zu trennen für die Menschen. Das ist schon richtig. Eine Kontrolle gibt es erst im 19. Jahrhundert.
Reden wir noch kurz über das Spannungsfeld zwischen dem Arzt und dem Apotheker. Oder der Apotheker macht die Medikamente aus der Tradition, aus der Historie, und der Arzt wendet sie nachher an. Und aus dem heraus hat man dann immer wieder versucht zu sagen, wer ist denn jetzt wichtiger, wer ist denn jetzt die wichtigere Person, wenn es um einen kranken Mensch geht.
Also dieses Phänomen kennen wir tatsächlich in den Städten schon im Mittelalter. Damals war man sehr bestrebt, eine Ordnung zu schaffen, wer darf was machen. Und wir kennen aus Basel zum Beispiel einen Apothekereid um 1300, der genau trennt, Ärzte dürfen eben keine Medikamente verkaufen und diejenigen, die Medikamente herstellen, dürfen nicht selber verschreiben. Also dieser Konflikt geht zurück wirklich bis ins 13. Jahrhundert.
Martin Kluge, warum ist eigentlich Basel der Standort von der Pharmaindustrie?
Das hängt mit der guten geografischen Lage am Rhein zusammen. Das hängt mit der Geschichte zusammen, dass früher dort Seidenbänder gemacht wurden. Nachher brauchte es Farbstoffe dafür und aus der Farbstoffindustrie hat dann später sich eine pharmazeutische Industrie entwickelt.
Und darum gibt es heute Apotheken wie die hier in Buchs, wo wir sind. Es ist kurz vor der 10. Wir haben nach der 10. noch mehr aus der Geschichtenkiste, ich sage es jetzt mal so, von der Apotheke mit dem Martin Kluge. Und dann reden wir aber auch noch darüber in dieser zweiten Stunde, wie heutzutage Apotheken kontrolliert werden. Wir sind Treffpunkt heute auf DRS1 aus der Apotheke von Buchs im Kanton Aargau. Am Mikrofon der Tommy Scherrer. Und ich probiere gerade jetzt ein uraltes Mittel. Es ist eine schwarze Substanz. Teriyak, hat man mir gesagt. Es ist ein sogenanntes Wundermittel seit über 2000 Jahren. Ich habe da mit meinem Messer aus dieser öligen Substanz ein bisschen auf die Spitze genommen. Und so ein bisschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, verstampfte Beeren, vielleicht noch ein bisschen mit einem Tonboden, mit einer zerschlagenen Erde drin. Ich nehme doch da gerade noch. Nein, das nehme ich natürlich nicht. Bevor ich nicht weiss, was ich da geschluckt habe, nehme ich sicher nicht mehr. Sie und ich erfahren das gerade das nächste Mal im Treffpunkt von Buchs. Ich fühle mich super wohl, ich bin voller Energie. Hat sich das mit dem Teriyak etwas zu tun, das ich vorher gerade geschluckt habe? Ich frage den Martin Kluge, Historiker am Pharmazie-Historischen Museum von der Universität Basel. Ich habe ja vorher die Substanz, 2000 Jahre alt, ein sogenanntes Allerheil-Wundermittel geschluckt, namens Teriyak, eine schwarze Substanz, die so ein bisschen beerig geschmeckt hat. Was habe ich jetzt da gegessen, Herr Kluge?
Gleich geht es Ihnen dann wieder schlechter. Das ist eine Zusammensetzung aus über 50 verschiedenen Zutaten, meistens Wurzeln. Aber auch ganz klassisch ist Wipernfleisch und Opium. Wobei das Opium ist draußen, aber Wipernfleisch müsste eigentlich drin sein.
Jetzt habe ich das erste Mal im Leben Schlangenfleisch gegessen.
Ja, in dem Fall.
Wird denn das noch hergestellt heutzutage?
Ja, wenn es
Es gibt noch die berühmten Schwedentropfen, Schwedentinkturen. Und eine der Zutaten ist tatsächlich noch Theriak. Also es gibt eine kleine Anwendung dafür.
So, und jetzt nimmt es mich schon Wunder. Mit dem heutigen Wissen, das man hat, und vielleicht auch mit den Analysemöglichkeiten, Sie haben gesagt, wie viel Stoff das es da drin hat, nützt das irgendetwas oder ist es vor allem die Vorstellung?
Also da müssen Sie jetzt wirklich die Apotheker fragen. Ich denke, es ist vor allem die Vorstellung oder höchstens ein bisschen magenfreundlich abführend, aber Allheilmittel ist es sicherlich nicht.
Aber es ist verkauft worden.
Das ist kein Widerspruch.
Da haben Sie völlig recht. Jetzt haben Sie noch einen Haufen andere Gegenstände mitgebracht aus der Historie, von dem Medikament, von der Apotheke. Zum Beispiel so eine schöne, in einer ganz kleinen Holzschachtel rein. Sieht eigentlich aus wie ein Brüllenetui. So ein Apothekerwägel. Ich darf es Ihnen mal schnell in die Hand geben, Herr Kluge, damit ich da Mikrofon und Zettel zu Schlag komme. Aus welchem Jahrhundert, aus welcher Zeit ist jetzt die kleine Waage?
Das ist eine kleine Waage, eine Feinwaage aus dem 18. Jahrhundert. Die gehörte immer in die Apotheke, auch als Goldwaage verwendet. Man hat teilweise sehr kostbare Stoffe verkauft. Und die musste man wie Gold abwiegen. Und dafür brauchte man eine kleine Waage und vor allem sehr feine Gewichte.
Was sind die kostbaren Stoffe früher?
Es gibt zum Beispiel einen Stein, der Gift anzeigt, der Bezoar. Der wurde wie Gold aufgewogen. Man hat Mumienpulver verwendet. Das werden wir nachher noch sehen, denke ich. Stoffe, die aus fernen Ländern, aus den neu entdeckten Kolonien nach Europa gebracht wurden, die wurden alles sehr, sehr teuer gehandelt.
Und die Zusammensetzung, die wichtige oder die richtige, ist eben wichtig gewesen, wie viel Gramm von welchem, vor allem wenn es dann 10, 12, 15 Substanzen sind, ist das natürlich ganz etwas Wichtiges. Es hat da noch in einer Schachtel, ich darf Sie bitten, das auch schnell vorzunehmen, gehört, es hat zwei rote, ich würde jetzt sagen, das sind irgendwelche Samenkapseln drin. Plus, ja, sieht eigentlich aus wie so ein kleines Goldbarren. Was ist das?
Der Goldbarren ist leider nicht aus Gold. Das ist ein kleiner Gewichtsstein von etwa 1,2 Gramm. Das ist ein Skrupel. Wenn ein Apotheker sehr feine Gewichte hat, dann hatte er eben Skrupel. Er konnte dann sehr genau arbeiten. Hatte er keine, dann war er skrupellos. Daher das Wort heute.
Ah, das heißt, wenn jemand es nicht so genau nimmt, dann ist er skrupellos und benimmt sich dann eben entsprechend. Wieso da die zwei Samen oder was ist das?
Das sind die Samen des Affenbrotbaums. Die haben ein Gewicht von 0,2 Gramm. Und man dachte, die seien alle etwa gleich schwer in der Natur. Und das war eigentlich das Urmaß für Goldmessen. Deswegen heißen die Karat. Das arabische Wort des Samen ist Karat.
Wir sind im heutigen Zeitalter von der Atomuhr, wo irgendwie all 1000 Jahre Zehntelsekunden hinten reingeht oder nicht einmal fast nicht mehr vorstellen. Sie haben ja vorhin gesagt, es ist ungefähr 1,2 Gramm. Offenbar war das früher gar nicht so wichtig. So, und jetzt nimmt mir etwas ganz besonders wichtig. Vor mir steht etwa so wie ein Ofibüchs gross, eine grüne Büchse aus Holz, nehme ich mal an, mit einem Deckel. Und da drauf steht Mumia. Was hat es da drin gehabt, Herr Kluge?
Da drin waren ägyptische Mumien. Die waren pulverisiert und dienten noch bis ins 19. Jahrhundert als Arzneistoff.
Als Arzneistoff? Gegen was oder für was?
Gegen Altersbeschwerden, aber auch gegen allerlei Krankheiten, wie zum Beispiel gegen Asthma, hat man sie verwendet.
Das heisst, man hat eine Mumie, wenn man sie gefunden hat, in einem Grab entdeckt, genommen und so wie sie war, gemahlen, vermahlen?
Also es waren nicht die gleichen. Man hat sie nach Europa gebracht, man hat sie dort gehandelt, aber nachher hat man sie in den Mörser getan, pulverisiert und dann geschluckt.
Was steckt da dahinter? Warum hat man glaubt früher, dass das hilft?
Bei Altersbeschwerden ist es ganz klar. Es ist das Bild, die Mumie, die ist 3000 Jahre alt oder irgend so etwas, hat sich dafür sehr gut gehalten. Man möchte diese Haltbarkeit auf sich selber übertragen. Da ist es eindeutig das Bild. Aber was viel wichtiger ist, die Mumie wurde balsamiert mit Teer und Asphalt. Und es geht eigentlich um diese Balsamierungsstoffe. Man könnte also die Mumie auspacken, das hätte das gleiche Ergebnis. Aber man hatte die Mumie als Ganzes dann verwendet.
Hat das nicht einen Mumietourismus gegeben oder eine Schändung von Gräbern? Weil halt, ich nehme jetzt mal an, das ist in der Zeit, wo man das angewendet hat, das Mittel gewesen, das man gebraucht hat, um, man ist ja nicht alt geworden in dieser Zeit. Wenn man 40 war, ist man schon uralt gewesen, um vielleicht das Leben noch ein bisschen zu verlängern.
Ich kann nicht sagen, wie weit es wirklich ein Verkaufsschlager war, aber es gab einen sehr regen Mumienhandel, der von beider Seite, also von Ägypten aus, sehr stark gefördert wurden und Europäer als Abnehmer wirklich einen großen Import von Mumien im 18. Jahrhundert organisiert haben.
Ähm, gibt es noch andere Beispiele, jetzt von dieser Mumie ausgehend, wo man gemeint hat, weil etwas uralt ist wie die Mumie oder etwas so aussieht, wie, dass das plötzlich als Wirkstoff oder als Heilmittel könnte gelten?
Andere Klassiker jetzt zum Beispiel bei Krankheiten, Altersbeschwerden ist die Schlange. Auch das ist seit der Antike so ein typisches Beispiel, dass die Schlange, die sich häutet, man interpretiert hat, als könne sie einfach Krankheiten abstreifen, sich selber regenerieren und deswegen waren Schlangenhaut auch ein beliebtes Mittel. Sehr vergleichbar mit der Mumie.
Da kommen Sie gerade mit der Schlange, mit dem Symbol von der Apotheke, die Schlange, die sich um den Stab windet. Das haben sich sicher schon ein paar, die jetzt uns zuhören, gefragt, woher kommt die Symbolik?
Der griechische Gott der Heilkunst ist Aesculap, Asklepios. Und der hat als Symbol den göttlichen Stab, um den sich die Schlange windet, weil sie sich eben häutet, als Symbol der Heilkraft. Und dann gibt es noch das Symbol der Schale mit dieser Schlange drumherum, was auch in Deutschland das Apothekensymbol ist. Das kommt daher, dass seine Tochter Panacea den Menschen das Heilmittel gebracht hat. Und sie bringt das in der Schale. Und die Kombination der Schlange, eben für Asklepios und der Schale, ist heute das Apothekensymbol.
Martin Kluge, herzlichen Dank für den kleinen Ausflug in die Geschichte, in die Historie von der Apotheke. Übrigens, bei meinem Bauch fängt es an zu grummeln.
Das ist hoffentlich nicht meine Schuld, sondern der Hunger.
Nein, das ist doch das Teriyaki, das ich da zu mir genommen habe. Jetzt müsste ich noch ein Gegenmittel nehmen. Danke vielmals für die Informationen. Und jetzt möchten wir sie daheim noch mal aktivieren. Und zwar gehen wir wieder in die Jetztzeit zurück aus der Historie ins Jahr 2009. Und wenn Sie Fragen haben an Apotheker Fabian Wosche, wo wir da zu Buchs in seiner Apotheke sind, zu Ablaufdatum, zum Apothekerschränkli, zu Generika, zu der Wirksamkeit von Medikamenten, einfach Fragen rund um das Thema von der Apotheke und von den Medikamenten, dann können Sie die uns jetzt stellen per Mail. studio@drs1, das wäre die Mailadresse. studio@drs1.ch. Und eine Auswahl von all diesen Fragen werden wir dann gegen Ende dieser zweiten Treffpunktstunde beantworten. Und gerade als nächstes in ein paar Minuten haben wir für Sie das Thema, vielleicht haben Sie sich die Frage auch schon mal gestellt, wer kontrolliert denn eigentlich so eine Apotheke? Da werden ja ganz ein Haufen entscheidende Medikamente verkauft. Es darf kein Fehler passieren, sonst sind die Folgen gravierend. Antwort auf diese Frage gerade als nächstes. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, 'cause you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. So la 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 la.
crazy life. And through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. Your every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Treffpunkt live von der Apotheke in Buchs, und zwar im Kanton Aargau. Ich sehe gerade dort vorne, wo Kunden beraten werden. Es steht gerade eine Dame da, die ein Rezept abgegeben hat und jetzt darauf wartet, dass man ihr das richtige Medikament vorholt. Das ist eine echte Kundin. Jetzt gibt es aber sogenannte unechte Kunden, sogenannte Mystery-Käufer. Das sind die, die Apotheken blind, so dass die Apotheke es nicht merkt, gehen testen. Und es sind in unserem Land rund 1700 Apotheken, die es gibt. Und bei mir steht jetzt der Theo Vöcklin. Er ist selber Apotheker und Inhaber von der Kontrollfirma Coq Clientèle. Oder sagt man es Englisch, Herr Vöcklin?
Nein, das ist Französisch. Und in der Schweiz macht es sich immer gut, wenn man einen französischen Namen nimmt.
C'est français, aber wir zwei können uns auf Deutsch gut unterhalten. So, jetzt sind Sie mir wirklich konkret unter, Herr Vöcklin. Ich habe vorhin die Kundin beschrieben, die da etwas kommt, holen, beziehen. Wie läuft so ein Test ab, wenn ein so ein genannter Mystery-Käufer, ein verdeckter Kontrolleur, etwas postet in der Apotheke?
Also das Grundprinzip ist, dass eine Kundin, eine Patientin einen höchsten Anspruch an Qualität von einer Apotheke hat. Es geht ja schliesslich um Gesundheit, also um Leben und Tod, wenn man es ein bisschen dramatisch will sagen. Und Qualität muss sein, Qualität kann man behaupten, aber nur bewiesene und erlebbare Qualität ist echte Qualität und nicht einfach nur behauptete. Und das ist unser Auftrag, die Qualität nachzuweisen und zu testieren.
Jetzt gibt es ja da verschiedene Bereiche, wo man die Qualität kann, testen kann. Das, was die meisten, die es jetzt zuhören, gerade im Kopf haben, denke ich mal, ist das richtige Medikament bekommen. Und das Medikament ist ja, außer in ein paar Ausnahmen, wir haben es im Labor gesehen, von selber gemachten Medikamenten geliefert von der Pharmaindustrie. Da kann ja nicht viel passieren.
Es kann sehr viel passieren. Es kann viel passieren im Rezeptbereich. Es kann viel passieren im Beratungsverkauf. Es kann aber auch viel passieren am Telefon. Und das sind die drei Bereiche, die wir auch von meiner Firma her testen.
Was kann konkret passieren? Was haben Sie erlebt bei diesen Tests?
Also wenn man konkret bei den Rezepten zum Beispiel, kann es durchaus einmal geben, dass es falsch rausgeht. Und dann muss das Kontrollsystem da sein, dass man das möglichst schnell merkt, sodass nichts passieren kann. Und ich denke, das geht einmal über Kontrolle, über das sogenannte Vier-Augen-Prinzip, wo unmittelbar das Rezept von einer Zweitperson, also nicht nur von der Abgabeperson, sondern von einer Zweitperson, in dem Sinn angeschaut wird. Dann geht das Rezept in eine kleine Quarantäne. Und vielleicht einen halben Tag später tut nochmal eine Fachperson, also quasi das sechste Augenpaar, tut das nochmal anschauen, bevor es überhaupt abgeschickt wird. Also so hat man immer genügend Zeit, auch zum Reagieren, dass nichts passieren kann.
Wenn jetzt der Kunde wie da am Tresen steht, ich sage jetzt also so, oder am Kundenberatungsschalter, kann man nicht einen halben Tag warten, bis man das schickt. Wie macht man denn das, dass garantiert ist, dass es das richtige Medikament bekommt?
Nein, die Abläufe sind natürlich standardisiert, das ist ganz, ganz wichtig. Und das macht ja einen grossen Teil von der Qualitätskontrollen aus, dass man dokumentierte, standardisierte Abläufe hat, wo eigentlich der Kunde, der Patient gar nichts davon merkt, aber wo im Hintergrund so organisiert sind, dass die eingespielt sind, bei den Leuten im Fleisch und Blut übergegangen sind. Und aber, dass die auch dokumentiert werden, dass wenn der Kunde gegangen ist, dass man die nachvollziehen kann. Das ist ganz wichtig.
Sie sind unterwegs im Auftrag von Santé Suisse, Pharma Suisse, der Krankenkasse, Verband, kann man sagen. Jetzt haben Sie von 1700, die nicht ganz alle mit dabei sind, 600 getestet. Was können Sie zu den ersten Resultaten sagen? Wie zufriedenstellend sind die? Oder besser gesagt, wie viele Beanstandungen hat das gegeben?
Also muss man das zuerst mal ausholen. Wir haben einen Auftrag gekriegt vom Krankenkassenverband und vom Berufsverband. Alle Apotheken, die den Tarifvertrag also der Vertrag zwischen Apotheke und Krankenkasse unterschrieben haben, das Test. Und ich denke, das ist ein einmaliger Akt, den es in der Schweiz, meines Erachtens auch in Europa, noch nie gegeben hat, dass ein Vertrag, ein Tarifvertrag zwischen zwei Partnern flächendeckend, vollumfänglich in dem Sinn kontrolliert wird. Das ist das Erste und das Einmalige. Und wir haben jetzt den Auftrag für 3 Jahre und die 1500 Apotheken tun wir in 3er-Tranchen testen. Und jetzt ist vom letzten Jahr sind jetzt die Resultate voll draussen, also etwa von 500-600 Apotheken.
Und was können Sie da dazu sagen? Erste Resultate zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend?
Ja, die ersten Resultate sind jetzt exklusiv für Sido. Ich gehe nachher gerade nach Bern, die überhaupt abliefern. Aber man kann Folgendes sagen, dass 60-58% sind gut bis sehr gut gewesen. 20% sind so gerade um die 4 herum in der Schulnote her. Und 21% müssen den Test wiederholen.
Wie viele Kriterien sind es, die ihr testet?
Wir haben 2 Stufen von diesen Tests. Das eine ist, dass die Leute eine sogenannte Selbstdeklaration ausfüllen. Das sind 22 Fragen. Und das ist quasi so der Soll-Zustand. Und dann testen wir den Ist-Zustand in dem Sinn, konkret testen in der Apotheke vor Ort. Und das sind dann noch 10 Fragen, die können getestet werden und die dann auch gegenübergestellt werden.
Haben Sie die Apotheken, die nicht durchgekommen sind, sage ich jetzt mal, die wiederholen müssen, darauf hingewiesen? Haben Sie denen die Fehler gesagt?
Jawohl, selbstverständlich. Die haben einen ausführlichen Bericht bekommen. Wir wissen ganz genau, wo der Hase im Pfeffer liegt von dem her. Und das ist eine riesige Chance auch für die Apotheken, dass die bei dem einmaligen Bild, das wir jetzt hier getestet haben, sich können verbessern und auch mit dem Team zusammen die Fehler, meistens sind es nicht gravierende Sachen, es war aber häufig einfach Pech gewesen, dass die können ausgleichen. Ich denke, der Lerneffekt, den wir mit dem generieren, ist unbezahlbar.
Können Sie da 2, 3 Beispiele von Fehlern konkret benennen?
Der Hauptfehler ist ganz sicher, wie überall, wenn man Qualität will testen, ist Dokumentation. Also es ist ja selbstverständlich, dass ein Rezept muss kontrolliert werden muss. Aber es muss dokumentiert werden, dass es kontrolliert ist. Das heisst, der Kontrolleur, die Apothekerin, der Apotheker, muss ein Visum auf das Rezept machen, also irgendein Kribbel oder irgendetwas. Und wenn der natürlich fehlt, gehe ich davon aus, dass es nicht kontrolliert worden ist.
Ist 20%, die durchgefallen sind, viel?
Nein, ich denke, das ist im absoluten Rahmen und durchgehend ist ein bisschen ein hartes Wort. Ich denke, die haben jetzt einfach die 2. Chance, selbstverständlich auf ihre Kosten.
Theo Vöckling, danke vielmals für die interessanten Ausführungen und Informationen, die wir bekommen haben zu den Tests, wie man Apotheken in unserem Land auf ihre Qualität testet. So, ist eine Kopfwehpille mit 3 Monaten über dem Verfallsdatum eigentlich noch konsumierbar und soll man sie fortrühren, soll man sie zurückbringen? Wir klären solche und ähnliche Fragen gerade als nächstes.
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say, thank you for the music, for giving it to me.
cake. I am the girl with golden hair. I wanna sing it out to everybody. What a joy, what a life, what a chance.
Thank you for the music, the songs I
Apothekerschränkli, die doch all die Hause haben. Bei mir war es so, dass ich als Kind eine riesen Ehrfurcht hatte vor dem Schränkli. Und auch heute überlasse ich eigentlich die Bewirtschaftung von dem Chromstahlschränkli. Ich liebe meiner Frau irgendwie. Ja, irgendwie habe ich einfach Ehrfurcht, Respekt vor all diesen Medikamenten, Salben, Scheren, Pflaster, Fiebermesser, Halswehpastillen und. Was man da alles so findet in einer Hausapothek. Ich frage den Apotheker, der uns Gastrecht gibt, heute das Buchse in einer Apotheke im Kanton Aargau, Fabian Wosche. Was gehört heutzutage, das verändert sich ja immer ein bisschen so, wie mit dem Vorrat, wo wir früher in der Kindheit gesagt haben, so und so viel muss man drin haben, das ist heute auch etwas anderes bei den Nahrungsmitteln, bei den Medikamenten und bei der Hausapotheke ist es ja ein bisschen ähnlich. Was gehört heutzutage in einer Hausapotheke, Herr Wosche?
Also jetzt mal abgesehen von dieser Pandemie-Sache mit den Masken und Desinfektionsschälen, ist sicher wichtig, dass man etwas gegen Magen-Darm-Störungen hat. Das haben wir ja vorher ein bisschen gehört. Und zwar nicht ein Teriak, sondern auch etwas gegen Verstopfungen oder eben auch Durchfall. Oder auch Magenkrämpfe. Die kleinen Sachen, die man, wenn man gut diniert hat, eben braucht. Wichtig auch ist Fiebererkältung, Schmerz, also Schmerzmittel dabei. Da hat jeder sein eigenes Mittel. Der eine schwört auf die roten Tabletten, der andere auf die blauen. Wichtig ist, dass man es aber dabei hat und vor allem genug früh nimmt. Meistens warten wir eben zu lang mit den Schmerzmitteln.
Was passiert denn, wenn man zu lang wartet?
Dann ist der Schmerz zu gross und bis eine Tablette wirkt, muss ja die durch den Magen-Darm durch, die muss aufgenommen werden, dauert fast eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und wenn sie grässliches Kopfweh haben und nach einer Stunde müssen warten, dann denken sie, die Tablette wirkt nicht und nehmen den zweiten. Und dann ist jetzt plötzlich dann zu viel, oder? Und dann hat man dann Nebenwirkungen. Aber auch Ohrenschmerzen ist wichtig. Gerade wenn man auch Kinder daheim hat, dann muss man irgendein Tröpfchen gegen Ohrenweh dabei haben. Eine Bindehautentzündung hat man schnell eingefangen. Und wenn man an eine wichtige Sitzung muss und rote Augen hat, dann ist das nicht gut. Macht keinen guten Eindruck. Auch Erkältungen ist wichtig. Also irgendetwas, so ein Verkältungsgrippemittel dabei haben. Und wir haben es vorher mit den Zwiebeln-Sachen gehört. Husten ist ein Thema. Und ein Hustentröpfchen oder ein Hustensirup daheim haben ist gut, weil gut schlafen und ist die beste Art von Erholung. Und die Haut, das ist eine wichtige Sache. Irgendetwas für die Haut, Muckenstich, Hautentzündung etc. Irgendetwas Kleines sollte man daheim haben. Ja. Und dann, Sie haben es richtig gesagt, die Männer sind Schisshasen auf diesem Gebiet. Also die Frauen sind die Verantwortlichen für die Gesundheit der ganzen Familie. Und das ist wichtig, diese Rolle nehmen sie wahr. Und darum haben wir auch fast, sagen wir 70% von unseren Kunden sind Frauen. Und das sind die Hüterinnen der Gesundheit. Sie haben immer noch das Geheimwissen. Und wir Männer sind froh, wenn sie das Schränkchen aufmachen und unsere Pille geben.
Es hat eben auch noch mit diesen Beipackzetteln etwas zu, die noch schlimmer zusammenzufalten sind, wenn man es mal aufgefaltet hat, wie eine Landkarte. Das ist das muss man eben ein bisschen üben. Genau, und das stinkt mir dann amigs eben auch noch. Jetzt habe ich es vorher kurz erwähnt, Herr Wosche. Die Bewirtschaftung hat vielleicht eine Person, dann ist die Hausapotheke in einer bestimmten Größe und ganz hinterst versinken dann vielleicht die Kopfweh-Tabletten. Dann nimmt man es früher, schaut drauf und sieht, Kopfweh-Tabletten sind 3 Monate, 4 Monate abgelaufen. Was macht man dann?
Dann ist am besten, man fragt schnell den Apotheker. Das ist sehr verschieden nach Wirkstoff. Es gibt Wirkstoffe, die bauen sich ab und werden giftig. Die sollte man gar nicht anlängen. Und es gibt Wirkstoffe, die einfach nicht mehr so viel Wirkung haben. Aber mit einem Schmerzmittel, wenn sie noch 90% Wirkung haben, reicht das immer noch aus. Selbst bei 80% Wirkung reicht das immer noch aus. Aber das ist sehr individuell, wie sie die Tabletten aufbewahrt haben. Wenn sie die hinten im Auto gelagert haben, in der Autoapotheke und dort den ganzen Sommer 60 Grad geherrscht hat, weil die Sonne drauf geschonen hat, dann ist das etwas anderes, als wenn sie es in einem trockenen, kühlen Ort im Keller aufbewahrt haben.
Das heisst, immer wenn etwas abgelaufen ist, nicht finden, ja, vielleicht wirkt es einfach nicht mehr so und ich nehme es noch, sondern immer sich erkundigen, kann ich es noch nehmen? Oder sagen Sie, ja, bei meiner Kopfweh-Tablette kann man auch über das Datum raus einnehmen?
Also es gibt so eine Handregel, die man haben kann, wo man sicher nicht falsch ist, dass man ein halbes Jahr über das Verfalldatum eine Tablette, die man kühl und trocken gelagert hat, hat sicher noch brauchen. Also man kann da ein bisschen grosszügig sein. Es gibt Untersuchungen, dass gewisse Tabletten bis zu 20 Jahre gehabt hat, aber das kann man nicht verallgemeinern. Man findet immer wieder heraus, dass Wirkstoffe, wenn sie reell gelagert werden, zum Beispiel in einem Täschchen oder mit sich umgetragen werden, eben sehr schnell sich abbauen.
Sonst schnell fragen, entweder der Arzt oder natürlich der Apotheker, der gibt gerne Auskunft. Jetzt, etwas haben wir schon gehört, heikel bei der Lagerung von Medikamenten ist Hitze. Auch heikel ist Licht. Wo bewahrt man denn jetzt am besten oder wo hängt man das Apothekerschränkchen am besten auf den Haufen? Haben sie doch auch noch unter dem Brünneli im Bad und dort geht ja warmes Wasser durch, also es heizt sich ein bisschen auf. Ist das ein günstiger Ort? Wo ist der günstigste Ort aus Ihrer Sicht?
Der günstigste Ort ist sicher nicht das Bad, weil dort ist nicht nur das Wärmesproblem, sondern die Feuchtigkeit ist ein grosses Problem. Und die Feuchtigkeit geht überall durch und Wasser ist der grösste Feind von einer Stabilität. Und eigentlich das Beste ist das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist meistens kühl, gut gelüftet und auch nicht allzu feucht. Und meistens, wenn man es braucht, ist man ja eh gerade dort, also Schlafzimmer.
Da sagen jetzt ein Haufen Frauen, nein, so ein Kästchen kommt mir sicher nicht ins Schlafzimmer rein, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Darf man kleine Mengen von Medikamenten ins WC abspülen?
Nein. Machen Sie das nicht, all die Fischli danken Sie Ihnen sicher nicht, wenn Sie das machen. Wenn Sie unbedingt den Drang verspüren und nicht können in der Apotheke oder in der Drogerie die Medikamente zurückgeben zur fachlichen Entsorgung, dann tun Sie sie in Abfallküder, zur Verbrennung. Weil die allermeisten Wirkstoffe können dort gut verbrannt werden. Auch ein Hustensirup nicht ausleeren, sondern gerade mit der ganzen Verpackung so in Abfallkübel. Ja, nicht das Wasser durchab, die Wirkstoffe nachher wieder rausnehmen aus dem Wasser, das ist viel, viel, viel komplizierter, als sie korrekt zu verbrennen in der KVA.
Das funktioniert dann nicht bei jedem Wirkstoff, dass man das dann nachher aus dem Wasser rausfiltert, was da durchab geleert wird. Ein kurzes Wort noch zu der Reiseapotheke. Herbstferien haben schon angefangen oder fangen vielleicht an. Man fliegt noch mal neu mit her, wo es ein bisschen sümmerlich ist. Was gehört in so eine Reiseapotheke rein?
Als allererstes sicher der Sonnenschutz, das ist das Allerwichtigste. Meistens geht man der Sonne an, man will extra Sonne haben und man weiss, heute ist die Sonne viel stärker und man weiss heute, dass sehr viel Krebs durch Sonne ausgelöst wird. Das ist das Wichtigste. Dann ein bisschen Pflasterli zusätzlich ist sicher wichtig, aber dann all die Medikamente, die man sonst braucht, sollte man unbedingt mitnehmen. Ich weiss ja nicht, ob es in diesem Land die auch zum Kaufen gibt oder nicht. Je nachdem heissen die dann auch anders. Wir haben es jetzt so bei uns, können die Leute auch über das Mail uns fragen oder anrufen und wir sagen ihnen in dem Land, wo sie sind, wie denn das heisst, wo sie in der Apotheke kaufen können. Wichtig ist auch etwas gegen Mücken oder je nachdem, wenn man in ein Land geht, wo eben kein gutes Wasser hat, dass man auch etwas für die Wasseraufbereitung mitnimmt. Und wenn man dann wirklich ganz, ganz, ganz fest Tracking will machen, abseits von jeglicher medizinischer Versorgung, dann empfehle ich sich vom Arzt, das Antibiotika zu verschreiben lassen, wo man einfach im Fall der Fälle, wenn alle Stricke reissen, kann man prophylaktisch nehmen, dass man es bis in ein nächstes Spital oder so schafft. Aber das nur, wenn es wirklich trekkingmäßig im Urwald und ja, nicht gerade in der Zivilisation ist.
Sie merken, der Fabian Wosche weiss, von was er redet. Der kommt tatsächlich draus und Sie daheim könnten jetzt noch ein bisschen von seinem Wissen profitieren. Sie können uns nämlich anrufen auf 0848 440 222 und Ihre Fragen oder Anregungen zu der Hausapotheke, Reiseapotheke stellen. Wir haben jetzt so die wichtigen Sachen schnell besprochen miteinander, aber es gibt natürlich immer noch bei jedem irgendeinen Spezialfall etc. oder ein Medikament, wo man dann doch nicht ganz sicher ist. Jetzt ist Gelegenheit zum Fragen. Nochmal Telefonnummer 0848 440 222. Fragen, wo man dann einen Teil davon als nächstes beantwortet.
Suis-je parfois fragile? Ai-je vraiment le choix?
bas. Pensais-je à la mort pour enfin arrêter d'être si fort? Sais-je au moins pleurer? Non, jamais, au grand jamais. Regardez, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, jamais, au grand jamais. Céderai-je dans mes bras la place de ma guitare à une bague au doigt ou à ces filles d'un soir? Glacé quand je monte sur scène, s'est-on déjà brûlé à la chaleur humaine? Non, jamais, au grand jamais. Regardez, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, jamais, au grand jamais. Regardez-moi, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, au grand jamais, et achevez-moi si je tremble. Car jamais, au grand jamais, je ne laisserai cette vie me descendre. Non, jamais, jamais, jamais. Au grand jamais. Au grand jamais. Jamais, jamais. Jamais, 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 jamais.
Treffpunkt live aus der Apotheke von Fabian Wosche. Das ist im Kanton Aargau, zu Buchs, ganz genau. Seit dem 9. sind wir da zu Gast. Und jetzt die letzten paar Minuten gehören ganz rein, also unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich begrüße herzlich den Bruno Meier von Herznach. Guten Tag, Herr Meier.
Ja, guten Morgen miteinander.
Herr Meier, was ist Ihr Anliegen?
Also mir ist klar, dass es bei Teststudien, erlaubt ist, dass eine Gruppe Placebo-Produkte bekommt und die andere eben die echten wirksamen Medikamente. Aber wenn das nicht ein Test ist, sondern wenn es mein Arzt zum Beispiel würde denken, ja, jetzt gebe ich dem mal ein Placebo-Produkt, also er würde mich eigentlich probieren zu täuschen, dass ich dann glaube, ich habe das richtige Medikament, ob das erlaubt wäre vom Arzt aus. Mhm. Und also, ich werde jetzt ja nicht meinen Arzt, der super ist, irgendwie da in Misskredit bringen. Er macht das sicher nicht. Oder zweite Frage vielleicht, oder Ergänzung. Wenn ich als Patient an einem Medikament nicht würde trauen, ob es echt ist oder Placebo, gibt es irgendeine Möglichkeit, um das zu erkennen?
Also, da geben wir doch die Frage mal, Herr Meier. Warte, ja. Geben wir die Frage, dass es nicht zu viel wird, dann Herr Wosch mal weiter. Also, darf der Arzt jemandem, einem Patienten, wenn er bei einer Reihe mitmacht, irgendwie ein Placebo geben, anstatt das richtige Medikament? Darf ein Arzt das?
Ein Arzt darf das sicher, ganz klar. Man versucht, mit solchen Sachen herauszufinden, wo liegt das Problem. Ist es zum Beispiel eher psychisch orientiert? Das ist ein Weg, ein bisschen Diagnose zu finden. Aber ganz klar, es gibt nicht ein Placebo in dem Sinn, wo eine Tablette, die nichts inhaltet. Der Arzt wird etwas aufschreiben, wo normales Medikament ist, aber jetzt für das vielleicht nicht so eine super Wirkung wird haben. Vielfach sind Placebos oder werden eben unter dem Begriff Placebos eingesetzt, einfache Schmerzmittel oder auch Beruhigungsmittel, wo der Arzt sich jetzt nicht gerade eine Wirkung erhofft, aber wo man sieht, wie sich die Krankheit weiterentwickelt unter dieser Therapie. Man weiss heute, dass das Gespräch mit dem Arzt, das ist wahnsinnig wichtig für den Erfolg von einer Therapie. Und er kann so ein bisschen mit abschätzen, wie viel ist Anteil Gespräch und wie viel ist Anteil Medikament.
Aha.
Ist das gut so?
Herr Meier, ja, haben wir Ihre Frage können beantworten?
Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ich habe mich auch gefragt, wie erkennt der Apotheker, wenn ich ein Rezept bringe, wie erkennt er jetzt, dass vom Arzt das nicht so original ist, sondern ein Placebo-Produkt?
Ich weiss gar nicht, ob der Arzt mit dem Apotheker in so einem Fall überhaupt zusammenarbeitet oder das nicht gerade selber abgibt. Kommt das vor, dass der Arzt mit Ihnen, Herr Wosche, zusammenspannt, Ihnen einen Teil Placebos gibt und einen Teil echtes Medikament?
Das ist in ganz seltenen Fällen ist das so. Da muss man sich gut absprechen. In den allerhäufigsten Fällen, das ist der, den ich vorher angesprochen habe, ist es doch eher so, dass wir ja nicht sehen, was der Kunde für eine Krankheit hat. Das schreibt der Arzt ja nicht drauf.
Alles klar.
Und darum können wir das nicht beurteilen, ist jetzt das ein Placebo. Der Kunde müsste eigentlich sagen, schauen Sie, ich habe die und die Leiden, hilft das Medikament mir?
Ja.
Aber das ist eben, es ist dann manchmal ein Jein, oder? Man muss dann eben den Anteil Gespräch und Konsultation im Gegensatz zum Wirkort des Medikaments abwägen.
Mhm. Herr Meier, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Frage.
Ich
wünsche Ihnen alles
für
Gute und einen schönen Tag.
Gleichfalls.
Merci. Und jetzt begrüße ich bei uns in der Sendung Anna Corradi. Guten Tag, Frau Corradi.
Guten Tag miteinander.
Sie haben eine Frage zu einem Wirkstoff, der einmal in die Richtung geht. Bitte schön.
Ja, also wegen dem Nachtschweiß.
Darf ich Sie nach dem Alter fragen?
Ja, jetzt habe ich gerade den 85. Geburtstag gehabt, aber ich habe da Leiden schon lange.
Aha, seit wann denn?
Ja, schon lange. Ich habe schon mit dem Arzt geredet. Er sagt, es sei ganz schwierig zu herausfinden. Ich habe auch Tröpfchen, wo mir der Herr, jetzt muss ich gerade wie Hottiger verstammen, Zweck macht zum Nähen. Einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger Erfolg. Ja. Jetzt ist es gerade wieder schlimm.
Einfach also der Herr, nass, es ist natürlich so, Frau Corradi, wir können Sie natürlich nicht Ferndiagnosen stellen und dann so behandeln. Aber wir haben Ihre Frage darum drauf genommen, weil das etwas ist, was ein Haufen andere Leute eben auch kennen, zum sogenannten Nachtschweiß. Nein, der Herr Wosch, warten Sie schnell. Der Herr Wosch tut schon die ganze Zeit nicken, jetzt wollte ich ihm natürlich Gelegenheit geben, dazu Stellung zu nehmen. Mal hören, was er sagt.
Danke, ja, vielmal.
Ja, es ist also wirklich nicht so selten, wie Sie das sagen. Wenn es einem selber betrifft, ist es natürlich extrem penibel. Und es gibt Leute, die bis zu zweimal in der Nacht das Nachthemd wechseln müssen.
Ja, da habe ich auch
das Bitte. Und es gibt natürlich gerade bei Frauen mit den hormonellen Schwankungen ist das ein grosser Problemkreis. Aber auch sonst, Leute, das hängt eben mit dem vegetativen Nervensystem zusammen, das in der Nacht aktiviert wird, um sich zu erholen. Ja. Und da gibt es ganz verschiedene Mechanismen und Ihr Arzt hat recht, das ist auch nicht einfach. Das ist nicht wie wenn Sie ein Bienenli gestochen hätten und sehen, es ist ein Bienenstich. Sondern da muss man genau im vegetativen Nervensystem muss man da auf die Suche gehen und das ist halt auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen terra incognita. Das ist zum Teil unbekanntes Land für die Mediziner. Und da gibt es nur eins, ausprobieren.
Und Sie sind auch, glaube ich, bei Ihrem Arzt die guten Hände. Habe ich das richtig verstanden?
Ich bin sehr guten Hände, aber er kann mir auch nicht helfen.
Ah, ja gut.
Der Herr Wosch
hat, glaube ich, noch einen Gedanken. Moment schon.
Also insofern empfehle ich halt immer den Gang in die Apotheke und zu schauen, dass man eben ein komplementärmedizinisches Medikament auch ausprobiert. Es gibt eben Kräutertröpfchen, es gibt auch Spagyrik-Sachen. Sie haben es auch erwähnt, das wird dann individuell zusammengemischt und man kann das ein bisschen austesten. Es gibt auch Homöopathen, die sich dem Problem annehmen. In langen Gesprächen versucht man herauszufinden, was ist da los und je nachdem mit so einem homöopathischen Kügel kann man auch etwas erreichen. Das empfehle ich einfach immer, wenn man sozusagen wie austherapiert ist, dann soll man auch bei der komplementären Medizin schauen.
Also Frau Corradi, mit 85 kann man noch neue Wege einschlagen und etwas Neues ausprobieren. Vor allem dann, wenn ihr bis jetzt nichts genützt hat. Ich danke Ihnen herzlich.
Vielmal und ich bin jetzt froh,
probieren wenn ich mal fragen. Ja, ist doch super. Probieren Sie es aus. Vielleicht hilft es, wir uns freuen. Danke vielmals, Frau Corradi. Schönen Tag. Dann haben wir noch etwas bekommen, Herr Wosch, eine Frage, wo ein Mensch, der glaube ich in der Abfallentsorgung arbeitet, der Beat Hülimann, so quasi gesagt, hey, Moment mal, man kann doch Medikamente nicht in Abfall rühren, was Sie vorher nicht so gesagt haben, aber doch als Möglichkeit angedeutet haben. Halten wir es noch mal fest, was machen wir mit abgelaufenen Medikamenten?
Immer zurückbringen dort, wo man es gekauft hat. Der Detailist ist der. Da hat der Herr sicher recht. Meine Ausführung ist dort hingegen, dass man, wenn man es unbedingt will, wegschmeissen, dann nicht die Toilette durch ab. Das ist absolut non-go. Wenn schon, dann schon in Kehricht. Aber der erste Weg ist immer über die Entsorgungsstelle in der Apotheke oder wo dann der Kanton auch einem anzeigt.
Es gibt nie einen Apotheker, der sagt, nehmen wir nicht zurück, haben Sie nicht bei uns bezogen?
Dann schauen Sie ihn gross an und fragen, haben Sie es mir auch verkauft? Weil der muss es zurücknehmen. Natürlich, es gibt Orte, wo der Arzt Medikamente abgibt und die Apotheke soll es dann zurücknehmen. Da gibt es immer wieder ein bisschen Friktionen. Aber man kann es auch dem Arzt zurückbringen.
So. Jetzt kommen wir auf das zurück, wo wir ganz am Anfang, am 9. Kurz darüber geredet haben, das selber gemachte Schmerzschäl, wo ich aufgrund von meinen immer wieder auftretenden Kopfschmerzen von Ihnen nicht gefordert, aber gefragt haben, ob Sie mir etwas hätten. Da haben wir ein Mail bekommen und da fragt jemand, ob Sie ihm das Schmerzschäl, also Ihre Entschuldigung, der Rosmarie Dettwiler, ob Sie ihr das Schmerzschäl könnten schicken per Post.
Das ist leider nicht möglich. Wir haben eine Hausspezialität als Zulassung. Das heisst, ich darf das nur bei mir im Haus produzieren und auch nur an meine eigene, mir bekannte Kundschaft verkaufen, in meinem Laden. Es ist also ein Versandhandel, wie es jetzt da gefordert wird, ist leider nicht möglich.
Das funktioniert nur im eigenen Kundenkreis. Und jetzt machen wir noch den letzten Schritt in dem selber gemachten Schmerzschäl. Das Becherglas, das 5 Liter drin ist, wo wir verschiedene Substanzen reingeleert haben, ist fast am Ende. Die Substanz ist trüb geworden. Ich schmecke mal ein bisschen. Jawohl, es schmeckt immer noch sehr gesund. Ich sage es jetzt einfach mal so. Es schmeckt immer noch sehr gesund. Was lernen wir jetzt da noch drin oder Sie lernen jetzt noch drin, Herr Wosch?
Das schmeckt nicht so gesund. Das ist purer Ammoniak, wenn Sie da ein bisschen dran schmecken. Das ist also auch nicht so näher. Oh, das ist
genau. Was braucht es jetzt noch?
Und da tun wir jetzt die Lösung Basis stellen, also neutralisieren, und dann tut sich der Schälbildungsprozess formieren. Sie sehen, jetzt wird das ein bisschen trüb.
Ja.
Jetzt tue ich das da
mit einem Glasstab rühren. 4 Liter sind es.
Ja, jetzt sehen Sie, wie es langsam dicklich wird. Jetzt sehen Sie da so wie kleine...
Es gibt Ausfälle, ja, sagt man dem, oder?
Also Flüssigkeit. Es wird schälartig, oder? Schälartig. Und jetzt wird es auch... Vorher war es trüb und jetzt wird es durchsichtig. Mhm. Und dieser Prozess, der braucht ein bisschen Zeit. Jetzt ziehe ich den Glasstab aus und Sie sehen, das bleibt so richtig dran kleben. Mhm. Und es ist noch ein bisschen leicht körnig, weil das einzelne Schälkörner sind. Und das tun wir jetzt einfach ein bisschen rühren und über Nacht den Stahl an. Und dann haben wir den super Schäl.
Dann wird es abgefüllt. Und jetzt bitte ich den Produzenten, Florin Meissen, der auch natürlich da bei mir ist, mit dem Schmerzschäl. Florin, würdest du mich bitte schnell an den Triggerpunkt? Und der Herr Wosche sagt noch wo. Wo ist das genau?
Da auf der Seite hinten, da bei der Nackenmuskulatur, genau. Mit sich ein bisschen fest rein. Wir haben das auch in einen Deo abgegeben, in einen Rollon, dass man die Schalbe nicht anlangt. Weil der Pfefferschäl natürlich ja, recht potent ist. Jetzt spüren Sie sicher eine Kühle drinnen. Und nach der Zeit geht der Mentholkühleffekt weg und dann spüren Sie 1000 Ameisenstechli. Das ist dann das Capsaicin, der Pfeffer.
Ich bin sehr gespannt, wie das noch bei mir wirkt. Merci Florin, danke vielmals Herr Wosche für das Gastrecht hier. Das ist der Treffpunkt seit live aus der Apotheke von Bux im Kanton Aargau.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.